Willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Familienmodell, das, wenn es ums Thema Regenbogenfamilien geht, ziemlich häufig übersehen wird oder auch vergessen wird, ist so mein Eindruck. Und zwar spreche ich gleich mit Marei. Marei ist eine lesbische Mama, die alleinerziehend ist. Und was ihren Alltag so prägt, welche Herausforderungen sie zu meistern hat, die andere Regenbogenfamilien oder überhaupt Familien vielleicht nicht haben, das berichtet sie uns gleich. Und ich habe mich natürlich total gefreut, dass Marei sich die Zeit für das Interview genommen hat. Noch mehr habe ich mich aber gefreut, als sie mir dann total viele wertvolle Links und Hinweise geschickt hat für meine Shownotes. Ja, ihr werdet es nicht glauben, ich habe richtig gute Shownotes diesmal. Danke, Marei. Ich habe da ziemlich wenig selber zu beigetragen. Also wenn ihr selber alleinerziehend seid oder euch für das Thema noch näher interessiert, dann schaut in die Shownotes dieser Episode. Es sind die besten Shownotes in der Geschichte von Gay Mom Talking. Und wenn ihr schon mal im Internet unterwegs seid, dann schaut doch auch mal auf Instagram vorbei. Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Folgt mir gerne und nehmt gerne an dem Gewinnspiel teil, das noch bis Ende November läuft. Dort könnt ihr ein Buch gewinnen, das heißt Das Wunder von Er und ist ein richtig, richtig schönes Weihnachtsbuch mit einer Regenbogenfamilie. Also schaut mal auf Instagram vorbei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Episode mit Marei.
Hallo Mama! Hallo Mami!
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita. Ich sitze heute, überraschenderweise bin ich ganz alleine in meinem Podcast-Studio. Also natürlich habe ich einen tollen Gast online zugeschaltet, aber es sah kurze Zeit so aus, als würdet ihr heute auch noch Bekanntschaft mit meinem kleinen Sohn machen würden. Wir hatten heute ein kleines Betreuungsproblem, einen kleinen zeitlichen Engpass, aber zum Glück kam gerade meine Frau mit meiner Tochter noch in letzter Sekunde zur Tür hereingeschnallt vom Schwimmtraining. Und so bleibt euch die große Bagger- und Rennautoparty, die mein Sohn gerade veranstaltet, bleibt euch heute erspart. Ansonsten wäre er mit im Studio gewesen. Hoffen wir, dass es so bleibt. So, aber wir haben natürlich ein Thema für euch vorbereitet. Und zwar ist das Thema der heutigen Episode alleinerziehend in einer Regenbogenfamilie. Ich begrüße am anderen Ende der Internetleitung Marei. Grüß dich.
Hallo Madita, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch total, dass du da bist. Du hast deine beiden Kinder, du hast zwei Töchter, die sind 4 und 7. Die hast du gerade glücklicherweise zu Oma und Opa rüberschicken können, sodass wir jetzt in Ruhe quatschen können. Und ich freue mich echt total, dass du deinen wertvollen Sonntagvormittag jetzt mit mir verbringst, zumindest eine halbe Stunde davon. Marei, deine Töchter sind jetzt gerade bei Oma und Opa, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten bist du aber alleine mit den Kindern. Also bist eine klassische alleinerziehende Mama. Du hast eine Ehe hinter dir mit einem Mann. In dieser Ehe sind die Kinder dann auch entstanden. Magst du uns mal erzählen, wie war das denn damals, als du gemerkt hast, okay, die Ehe mit dem Vater meiner Kinder ist nicht das, was ich bis an mein Lebensende haben möchte?
Ja, also ich bin seit gut 3 Jahren alleinerziehend. Damals waren die Kinder 1 und 3, also noch relativ klein. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Schritt, sich dann irgendwann zu entscheiden, okay, die Beziehung möchte ich nicht mein Leben lang mehr führen und es geht mir einfach nicht gut dabei. Und das war schon ein großer Schritt und auch für die Kinder. Also man trifft ja die Entscheidung als Mutter oder als Eltern dann nicht nur für sich alleine, sondern eben auch für die Kinder. Und man hat sich natürlich, wenn man eine Familie gründet, hat man natürlich so ein Bild im Kopf. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ist natürlich auch sehr geprägt, so durch die Gesellschaft und generell so durch das eigene Empfinden und Leben, das man hatte. Aber es reißt einem schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg am Anfang. Auch, also es war bei uns so, dass ich die Entscheidung getroffen habe, also dass ich mich getrennt habe. Das heißt, ich habe die Entscheidung getroffen, aber trotzdem ist es schon, es war schon eine sehr fordernde und anstrengende Zeit, auch für die Kinder. Die Kleine hat es noch nicht so mitbekommen, aber die Große hat da natürlich schon sehr gelitten. Und das dann so aufzufangen, ich bin dann auch einen Monat, nachdem mein Ex-Mann ausgezogen ist, dann auch Vollzeit arbeiten gegangen. Also ich war 4 Jahre zu Hause und bin dann direkt in die Vollzeit-Berufstätigkeit, also von 0 auf 1000. Das war für alle natürlich unheimlich schwierig, ja.
Ja. Hast du 40 Stunden dann arbeiten müssen, weil es finanziell dann auch für dich ein großes Loch war, oder gab es da andere Gründe?
Es war gemischt. Also ich hätte lieber weniger Stunden gearbeitet. Dadurch, dass ich aber 4 Jahre sozusagen aus dem Job raus war, hatte auch, wir haben damals noch in einer anderen Stadt gewohnt, als die Große geboren ist, und in Berlin, also es waren 600 Kilometer dazwischen, da hätte ich jetzt nicht mehr zurückgekonnt. Da ist der Vertrag auch ausgelaufen, deswegen musste ich bei null starten. Und einen Job zu finden mit dieser Vergangenheit, sage ich mal, dass man 4 Jahre aus dem Job raus war, war schon wirklich schwierig. Und ich habe dann eben was gefunden, was mir super gefallen hat und wo ich mich super drin finden konnte. Und den Job gab es halt nur in Vollzeit.
Ja.
Und ja.
Okay, dann hattest du zumindest das finanzielle Problem dann nicht mehr so sehr, aber dann hattest du ja plötzlich ein riesiges Betreuungsproblem. Also ich denke mal, die damals 3-Jährige war ja wahrscheinlich schon in einer Betreuung untergebracht. Wie hast du das denn mit der Kleinen gelöst?
Also die Kleine ist tatsächlich, als sie ein Jahr war, da war ich noch nicht berufstätig, aber da war die Trennung in Vorbereitung, sage ich mal. Die war bei einer Tagesmutter. Mhm. Für ein paar Stunden die Woche, weil ich auch zu dem Zeitpunkt dann arbeitssuchend war und da musste ich das Kind noch eine Betreuung geben. Von daher war sie es gewohnt. Wir hatten sie dann aber auch, wir hatten dann glücklicherweise in unserem Kindergarten einen Krippenplatz bekommen, 3 Monate, bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten. Also es hat alles wunderbar gepasst. Genau, also die waren dann beide unter. Allerdings haben natürlich meine Arbeitszeiten auch die Kindergartenzeiten etwas überschritten.
Ja.
Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig und bin auch oft am Wochenende mal auf Berufsinfomessen unterwegs. Mhm. Und da musste ich halt auch viel am Wochenende arbeiten. Also das war schon schwierig. Also ohne meine Eltern wäre das nicht möglich gewesen.
Ja. Wie sieht es denn mit deinem Ex-Mann aus? Habt ihr euch da gut zusammentun können, auch wenn es emotional schwierig war, dass die Kinder trotzdem gut versorgt waren?
Wir haben da von Anfang an eigentlich eine gute Regelung gefunden. Natürlich gab es immer mal Auf und Abs, aber generell kümmert er sich auf jeden Fall. Ja.
Cool, das ist schön. Schwierige Zeit für alle Paare, die sich trennen, ist sowas ja total ätzend. Wenn dann kleine Kinder und auch noch so junge Kinder mit im Spiel sind, ist das Ganze natürlich noch mal komplizierter und schwieriger. Jetzt ist bei dir ja die Besonderheit, und deswegen habe ich dich ja auch hier in meinem Podcast eingeladen, dass es ja nicht nur die Trennung von deinem Mann war, sondern dann passierte ja etwas. Heute definierst du dich als lesbische Frau, die mit ihren Kindern eine Regenbogenfamilie darstellt. Was passierte denn dann plötzlich nach der Trennung und nachdem du dich ein bisschen gesettelt hattest beruflich und mit Betreuung und so weiter?
Ja, eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird.
Komisch.
Ich war 2 Jahre dann alleine und in dieser Zeit setzt man sich natürlich auch sehr viel mit sich selbst auseinander. Und klar, ich sag mal, sowas, so eine sexuelle Orientierung, die fällt natürlich nicht so vom Himmel. Ne?
Nein, das ist schon nicht. Klar.
Da war natürlich schon seit längerer Zeit eben so Anzeichen da. Und irgendwann habe ich dann gedacht, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ne? Und dann hat das schon auch, also das war eigentlich schon sehr relativ zeitnah, auch nach der Trennung, dass ich das so gemerkt habe. Und hat aber dann schon 2 Jahre gedauert, bis das dann sich dann so verfestigt hat. Ja, und dann habe ich letztes Jahr dann meine jetzige Partnerin kennengelernt. Genau.
Ich rate jetzt mal, Internet?
Ja.
Okay, ja. Ich sehe zustimmendes Nicken auf dem Bildschirm. Wie war das denn dann plötzlich mit dem Dating anzufangen? Also erstmal warst du ja vorher lange in einer festen Partnerschaft, aber dann hast du, dann hast du nicht nur wieder so frisch im Dating-Sattel gesessen, sondern hast dann plötzlich auch mit Frauen geschrieben und Frauen getroffen. Mhm. Wie war das so für dich als Mama?
Also beim Dating klammert man so am Anfang, so das Mama-Sein erstmal so ein bisschen aus.
Aha, okay.
Aber für mich, es hat sich jetzt nicht anders angefühlt, Frauen zu treffen, als ich auch Männer vorher getroffen habe. Also ja. Da ja, habe ich jetzt irgendwie keinen Unterschied gespürt. Auch ich habe mir auch nie wirklich Gedanken gemacht, wie könnte das für meine Kinder sein, weil das eigentlich für mich so automatisch oder instinktiv war, für die ist das okay. Also ja. Da ist das egal, ob da jetzt ein neuer Partner kommt oder eine neue Partnerin, das ist total Schnuppe und das war auch so.
Ja, das ist ganz interessant. So, bevor ich so Interviews führe, bereite ich mich ja ein bisschen vor, ne? mal etwas mehr, mal etwas weniger, so wie es eben meine Zeit zulässt, denn ich bin ja auch Mama und auch berufstätig. Aber wenn es sich ergibt, dann frage ich auch gerne Freunde und Freundinnen so in meinem Umfeld, hey, ich habe jetzt dann und dann einen Termin mit einer Person und die hat diese und diese Geschichte zu erzählen. Was würde euch denn interessieren? Und da hat jetzt im Vorfeld zu deinem Interview, hat jemand zu mir gesagt, ja, frag die doch mal, wie denn die Kinder reagiert haben. Und da habe ich auch gesagt, das kann ich dir sagen, ne? Das wird den Kindern am Arsch vorbeigegangen sein. Hauptsache, Mama ist glücklich. Ne? Ja. Und also gerade in dem Alter natürlich, im Teenageralter ist es vielleicht dann nochmal eine andere Nummer, aber da gehe ich auch mal ganz stark von aus, dass 99% der Kindergarten- und also Grundschulkinder, dass denen das total egal ist, mit wem Mama oder Papa jetzt eine Liebesbeziehung führt. Ne? Also welches Geschlecht jedenfalls diese Person hat. Und hast du direkt so einen Glücksgriff gelandet? Also du hast ja gerade gesagt, du hast dann direkt, deine jetzige Freundin kennengelernt. War sie wirklich so eine der ersten, die du da getroffen hast, oder?
Ja, also es war so kurz nach der Trennung, habe ich auch Frauen gedatet und das war dann aber, war einfach nicht die richtige, sagen wir es so. Es hat nicht so gepasst und ja, aber dann habe ich das auch erstmal, habe ich einfach nicht mehr so gedatet, weil ich sag mal, gerade nach so einer Trennung brauchst du einfach auch viel, man muss sich viel um sich und auch die Kinder kümmern, ne? Und dann, dann war, klar, man hat natürlich so ein bisschen geschrieben, aber sie war dann schon so die Erste und wo ich dann so, passt.
Schön. Trotzdem, also ihr seid jetzt ein Jahr zusammen, du bist trotzdem eine alleinerziehende Mama, sagst du, weil deine Freundin auch was weiter weg wohnt. Also ihr habt so eher eine Wochenendbeziehung, glaube ich. Ne? Also genau, also sie ist jetzt kein Elternteil für deine Kinder oder keine feste Bezugsperson, sondern sie ist deine Freundin und das entwickelt sich gerade noch weiter. Wann war denn so der Zeitpunkt, als du so dein Umfeld, deine Eltern, deine Freundinnen und Freunde, deine Kinder eingeweiht hast, dass du jetzt auf Frauen stehst?
Ganz am Anfang bin ich da total offen mit. Also ich muss sagen, ich habe mal, meine beste Freundin hat auch mal viele Jahre mit einer Frau zusammengelebt und von daher konnte ich mich da mit ihr super austauschen. Und sie hat ganz am Anfang, als ich mit ihr da so drüber geredet habe, das ist ja schon 3 Jahre her, und dann hat sie auch gesagt, Mara, du denkst, es ist alles so offen und so freizügig, aber das ist es nicht. Ja. Und ich war da total überrascht, das kann ich mir nicht vorstellen, wieso wir leben jetzt hier in einer Gesellschaft, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es als gleichwertig anerkannt wird, aber es ist tatsächlich nicht so. Genau, deswegen bin ich da am Anfang so ein bisschen naiv dran gegangen und habe das geteilt mit meiner Umwelt und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass das, was meine Freundin mir gesagt hat, dann tatsächlich gestimmt hat.
Oh je, okay. Was für Erfahrungen hast du so gemacht?
Ja, viele haben das eben so als, ach, die probiert sich jetzt mal so ein bisschen aus, ne?
Und okay. Das ist nur eine Phase.
Genau, es ist nur eine Phase, die man bei Kindern immer so schön sagt, ne? Es ist nur eine
Phase. Meine Phase dauert jetzt auch schon über 20 Jahre.
Ja, oder dass man das so ein bisschen totschweigt.
Hast du dich nicht ernst genommen gefühlt? Oder was war das mit diesem Totschweigen?
Ja, auch. Ne? Okay. Also, dass man, ich denke, dass viele, auch gerade Freundinnen, mehr gefragt hätten über die Beziehung, über das Kennenlernen, wenn es ein Mann gewesen wäre. Okay. Also da merkt man schon so ein bisschen, manchmal, ich nehme das aber auch gar nicht so böse, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele nicht wissen, wie sie das, vielleicht auch Angst haben, irgendwie was Falsches zu sagen oder den anderen zu verletzen. Ich weiß es nicht, aber es hat mich doch schon ein bisschen gedämpft und dann auch dazu geführt, dass ich dann auch wirklich sehr verhalten generell auch damit umgegangen bin.
Ach, wie schade. Also es ist ja eigentlich, also mein Outing liegt jetzt wirklich schon sehr, sehr lange zurück, aber ich habe das damals, als ich es dann für mich selber so erkannt habe und es dann auch endlich frei aussprechen durfte, ich habe das als eine Riesenbefreiung für mich so angesehen, weil ich endlich wusste, was ich will und ein Stück mehr wusste, wer ich auch bin. Das hat ja, also ist ja ein ganz großes Stück unserer Identität. Ne? Du hast jetzt gerade sexuelle Orientierung gesagt, sexuelle Identität trifft es aber irgendwie eigentlich besser. Ne? Ist eher so ein Begriff, den ich verwende, weil es ja eben nicht nur ist, ne, mit wem hüpfe ich heute ins Bett und vielleicht morgen mit jemand anders so, ne, sondern es ist ja ein ganz großes Teil unserer Persönlichkeit, ne, und unserer Identität eben. Ja, schade, aber ich nehme mal an, dass dein Freundeskreis auch sehr heterosexuell geprägt war, zumindest damals. Ne? Hat sich das inzwischen ein bisschen geändert? Bist du so ein bisschen in der Szene drin oder?
Nee.
Nee?
Weniger.
Bist noch die Einzige. Hältst die Regenbogenflagge tapfer hoch für uns. Danke, danke dafür, das ist toll. Ja, aber das ist, glaube ich, dann wirklich nochmal so eine kleine Schwierigkeit, die du da zu bewältigen hattest. Also ich und so die Langzeitlesbe in meinem Umfeld, die haben sich halt über Jahrzehnte so einen Freundeskreis aufgebaut, der recht gemischt ist. Und natürlich, wir sind ja Gewohnheitstiere und alle auch so ein bisschen faul. Also ich umgebe mich halt auch gerne mit Leuten, die mir ähnlich sind, ne, mit denen ich bestimmte Themen teilen kann und Interessen und eben auch Sorgen, Ängste und weiß nicht, auch politische Einstellungen und sowas. Ne, das hängt da für mich alles irgendwie mit dran. Und du bist ja aus tatsächlich einem sehr anderen Leben, dann hast ja einen großen Schritt bei dir selber gemacht, aber so das Umfeld hat sich nicht verändert. Ne? Das ist dann wahrscheinlich für dich nochmal eine Schwierigkeit gewesen. Wie sieht's denn heute aus? Jetzt, wo du ein Jahr lang mit deiner Freundin zusammen bist, sind die alle ein bisschen lockerer geworden oder ist es noch schwierig?
Ja, doch, die sind schon lockerer geworden. Aber ja, es ist immer noch so, wie es ist und es ist für mich okay.
Okay.
Ja. Das Einzige, was so auch bis positiv war, ist, dass bei uns in der Nachbarschaft tatsächlich auch ein lesbisches Pärchen wohnt mit Kind.
Sehr
das
gut.
Hat mich so in unserer, generell hier in der Umgebung, war das ein Vorteil, dass wir hier jetzt nicht die Ersten sind, auch für die Kinder, ne? Also für die war das halt auch eben normal, dass hier der Nachbarsjunge zwei Mamas hat und also da ist es schon. Da haben wir auch so ein bisschen Kontakt, ne? Und das ist schon ganz schön, dass wir dann ein bisschen, ja.
Schön, prima, guter Zufall. Hast du meinen Sohn brüllen gehört?
Jetzt ist
jetzt ist er sauer, jetzt ist irgendwas. Boah, gut, dass der nicht hier drin ist. Ich glaube, ich schließe ab. Kann ich überhaupt einen Schlüssel? Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich schließe nicht ab. Oh Gott, ich muss hier dieses Tonstudio irgendwie nochmal upgraden. Das ist, gut. Du bist alleinerziehend. Alleinerziehende haben bei uns in der Gesellschaft, wie ich finde, ganz, 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 ganz oft die Arschkarte gezogen. Ne? Es ist finanziell schwierig, gesellschaftlich angesehen sind sie auch nicht besonders, es gibt immer Betreuungsprobleme, es gibt Probleme, Jobs zu finden, wenn man ein oder mehrere Kinder hat und alleinerziehend ist, Wohnungen zu finden, etc. pp. Wie sieht denn so erzähl uns doch bitte erstmal, wie sieht denn so dein Alltag aus? Hast du immer noch den 40-Stunden-Job oder wie ist es im Moment bei euch?
Den 40-Stunden-Job konnte ich zum Glück nach einem Jahr reduzieren. Das war ganz gut. Also ich bin jetzt mittlerweile bei 27 Stunden und das ist okay. Zurzeit Corona-bedingt auch den ein oder anderen Tag im Homeoffice, was natürlich auch ein bisschen Entlastung in den Alltag bringt. Das ist auf jeden Fall super. Da hat man morgens nicht so den Stress, ist ein bisschen entspannter generell und kann auch mal eine Maschinenwäsche einschalten. Zwischen einem Meeting. Das ist ganz, ganz gut, ja. Also die Große ist im Hort, die Kleine ist im Kindergarten und es gibt zwei Tage in der Woche, wo ich ein bisschen Entlastung habe. An einem Nachmittag nehmen meine Eltern die Kinder.
Super.
Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, auch länger zu arbeiten. Also das mache ich dann halt auch meistens. Und einen Tag die Woche sind sie dann beim Papa.
Ah, okay, gut. Okay, das klingt, als hättet ihr eine gute Struktur für euch gefunden, sodass alles funktioniert. Trotzdem hast du mir ja schon in einem kleinen Vorgespräch, dass wir online, also per E-Mail, hatten. Es war kein Gespräch, du hast mir schon vorher geschrieben, dass du schon Diskriminierung als Alleinerziehende erfährst. Was meinst du damit genau?
Also ich war am Anfang total geschockt, genauso wie beim Outing. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so viele Vorurteile gegenüber Alleinerziehenden gibt. Also es fing an mit der Wohnungssuche eigentlich. Das war so relativ zeitnah, weil wir damals in der Wohnung, wo wir gewohnt haben, in die wir auch gemeinsam mit meinem Ex-Mann noch gezogen sind, die war eben sehr groß und natürlich auch finanziell für mich eigentlich nicht tragbar. Oder es war mir einfach zu viel Geld, was ich nicht ausgeben wollte. Ja. Und dann habe ich eben angefangen, eine neue Wohnung zu suchen. Und beim allerersten Anruf hieß es dann, mit wie vielen Leuten möchten Sie einziehen? Und dann sagte ich mit meinen zwei Töchtern, und wer zahlt die Wohnung, das Amt? Und das war der erste Anruf, wo ich dachte, oh Gott, Mara, wo bist du jetzt? Also das war schon, und ich war Vollzeit berufstätig, also das, ne, hat finanziell auch alles gepasst. Ich musste sogar, als mein Ex-Mann ausgezogen ist, musste ich, obwohl eben meine finanzielle Situation so war, wie sie war, musste mein Vater als Bürger mit einsteigen.
Warum?
Ja. Weil, als Sicherheit.
Aha. Weil der alleinerziehenden Mama mit dem 40-Stunden-Job nicht zugetraut wurde, dass sie das langfristig durchhält und dann auch die Kohle ranschaffen kann.
Wahrscheinlich.
Ja. Ach, das ist ja total ätzend. Da hast du ja direkt den Stempel aufgedrückt bekommen, ne? Von einem Tag auf den anderen. Okay.
Und das war ziemlich am Anfang, und dann dachte ich schon, oh je, ja. Und das war bei der Wohnungssuche tatsächlich schwierig. Also ich habe auf, sage ich mal, normalem Wege auch keine Wohnung gefunden. Also immer, wenn ich irgendwo hingekommen bin und dann die Makler, ja, ach ja, und also man hat schon immer gemerkt, man ist eigentlich hier nicht erwünscht.
Ja.
Und ich habe auch keine Zusage irgendwo bekommen. Und hatte dann eben das große Glück, dass neben meinen Eltern ein Haus frei geworden ist. Ein kleines Häuschen, was tatsächlich günstiger war, auch als unsere damalige Wohnung. Und die Vermieterin wohnt hier in der Nachbarschaft. Wir kennen die schon 30 Jahre und war dann alles kein Thema. Auf normalem Wege wäre es hier bei uns in einer kleinen Stadt wirklich nicht einfach gewesen. Und das habe ich auch von vielen, also man trifft ja dann auch immer viel andere Alleinerziehende und tauscht sich aus. Und das haben die mir auch so berichtet. Also ich war da nicht die Einzige.
Ich finde das total schrecklich. Also das ist ja auch so ein Teufelskreis. Alleinerziehende kriegen ja auch schlechter den Job, den sie gerne haben möchten. Ja. Und ne, also so einen Job, dass sie genug Geld für die Familie verdienen und gleichzeitig sich noch um die Familie kümmern können. Also es ist ja auch schwierig, so einen 40-Stunden-Job über Jahre durchzuziehen, denn man ist ja auch noch Mutter, ne, und nicht nur Tätige. Und dementsprechend haben Alleinerziehende häufig auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern haben weniger Einkommen. Häufig sind es auch die Ex-Männer, die die Familien dann manchmal etwas hängen lassen, was Unterhalt und so weiter angeht. Und dann auch noch benachteiligt zu werden bei Wohnungssuche ist natürlich total ätzend, ne? Ach, wie blöd. Ja, da hast du aber wirklich jetzt Glück gehabt, zumal deine Eltern ja auch, was die Betreuung angeht, eine große Unterstützung sind. Ne? Wenn die da direkt nebenan sind, ist das natürlich richtig klasse. Und wie sieht das so aus? Also ich kenne weniger alleinerziehende Frauen, die auch lesbisch sind. Vielleicht kenne ich aber doch ein paar mehr, als ich denke, weil ihr seid, glaube ich, ziemlich unsichtbar. Also so in der Szene seid ihr wahrscheinlich nicht so viel unterwegs. Und wenn man eine alleinerziehende Mama trifft, kennenlernt, ist es ja auch schwierig für diese Frau, sich zu outen. Also weil eben dann die Partnerin nicht unbedingt direkt neben dem Buggy noch steht und weiß ich nicht, ne, sich direkt mit vorstellen kann. Wie ist das bei dir? Also wenn du Leute neu kennenlernst, ist das ein Thema? Ist deine sexuelle Identität überhaupt Thema? Und wenn, wie?
Ja, also klar, ne, wenn man sich jetzt gerade mit Kindergartenmüttern oder ne, aus der Schule mit Müttern unterhält, die Kinder zusammen spielen, man sich jetzt noch nicht so kennt, dann wird natürlich schon gefragt, oh, hast du einen neuen Freund? So, Und es kommt, oder wenn ich dann mal von wir spreche, wir fahren in den Urlaub zum Beispiel zusammen oder so, ne? Und dann, wer ist denn wir? Ne? Mhm. Also das wird schon gefragt, und es kommt immer drauf an. Ich hatte ja schon gesagt, also ich gehe mittlerweile so ein bisschen verhalten damit um, obwohl es mir eigentlich schon wichtig ist, offen zu sein, nichts zu verstecken, das möchte ich nicht. Aber trotzdem überlege ich mir schon, wem sage ich das jetzt und wem sage ich das jetzt nicht. Mhm. Ne? Also es gibt dann manchmal Situationen, wo ich sage, ich bin in einer neuen Partnerschaft, Punkt. So.
Ja, bitte keine Nachfragen mehr, ja.
und meistens ist es dann auch, wird dann auch nicht nachgefragt, aber ich sage auch schon, oder wenn mich jemand auch fragt, oh, hast du einen neuen Freund? Dann sage ich, nee, ich habe eine Freundin. Mhm. Und dann ist meistens auch, okay, so.
Ja.
Ne? Ach ja. Ja.
Entschuldige bitte, ich lasse eben meinen Sohn zu Ende brüllen. War es das? Ja, wir sprachen ja gerade über Outing. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich fand es auch immer schwieriger, mich selber gemeinsam mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin zu outen, bevor wir verheiratet waren. Also jetzt tragen wir beide denselben Nachnamen. Wir sind natürlich viel mit unseren Kindern unterwegs. Und trotzdem, selbst wenn wir uns dann outen, verwehren sich manche Leute dieser Idee, dass wir tatsächlich echte Lesben sein könnten. Ne? Also auch so in der Nachbarschaft. Ne? Es gibt nur einen Namen am Klingelschild. Wir erzählen immer von unseren Kindern. Wir erzählen davon, wie wir unser Haus saniert haben und so weiter und so fort. Und trotzdem wird dann beim nächsten Treffen mit diesem Nachbarn, da fragt er mich dann so, wie geht's denn deiner Bekannten? Oder seid ihr eigentlich Cousinen? Oder irgendwie so ein Quatsch. Ne? Also das ist dann immer, da ist die Idee, dass zwei Bekannte, zwei Freundinnen mit jeweils einem Kind in ein Haus einziehen und es renovieren, sanieren und so weiter, ist irgendwie naheliegender, als dass wir echte, richtige Lesben sein könnten. Das finde ich immer total komisch. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als wir halt noch nicht denselben Nachnamen hatten und noch keine Kinder hatten, da war das noch schwieriger. Denn wenn ich dann sage, ja, ich komme zu der Veranstaltung und ich bringe meine Freundin mit, dann wird ja automatisch angenommen, okay, das ist irgendwie eine Freundin. Ne? Weil ich könnte natürlich auch sagen Partnerin, dann denken die meisten, das ist meine Geschäftspartnerin oder so. Ne? Die brauchst du nicht mitkommen, es ist kein förmliches Meeting und so. Ne? Also es ist immer schwierig gewesen. Und ich weiß auch noch, dass ich es manchmal total anstrengend fand, weil mir schon wichtig war, dass ich mich oute, aber es war immer sehr anstrengend, das dann zu erklären, dass wirklich auch der Letzte, der sich noch gegen diese Idee gesträubt hat, das auch wirklich kapiert hat. Und ich weiß auch noch, dass ich manchmal dann auch gedacht habe, ach komm, pfeif drauf, dann soll er denken, es ist meine Cousine. Das ist jetzt nicht wichtig in diesem einen speziellen Fall. Ne? Ja. Also kann ich gut verstehen, dass du da manchmal dann einfach ein bisschen outing-müde bist, ne? Denn das ist ja wirklich schwierig. Wie ist denn so eure Perspektive? Ihr habt ja jetzt eine Fernbeziehung seit einem Jahr. Das ist so eine Zeitgrenze. Also die meisten Lesben wohnen da ja schon zusammen und haben drei Katzen.
Wir schauen uns halt eine Katze an.
Ehrlich? Oh, wie schön. Ich liebe Katzen. Das ist aber toll. Weil ihr schaut euch, also du und deine Kinder oder du und deine Freundin?
Wir alle vier.
Das finde ich toll. Mhm. Da möchte ich bitte auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, also es könnte sein, dass ich dich dann mit zahlreichen Katzenfotos von meinen Katzen belästige, aber ich denke, das ist dann okay. Ne? Ja, schön, das ist doch toll. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, wie gibt es einen Plan für euch? Wollt ihr mal in mittelfristiger Zukunft zusammenziehen? Besteht die Möglichkeit?
Ja, also es ist auf jeden Fall im Gespräch. Wir sagen aber auch momentan, genießen wir tatsächlich, dass wir noch eine zweite Wohnung haben. Mhm. So, ne? Wo man immer auch mal, wo man mal das ganze Kinderchaos und alles mal so hinter sich lassen kann und mal so eine kleine Auszeit hat, das genießen wir noch, auch wenn es gute 100 Kilometer Entfernung sind. Mhm. Und dass jeder auch so seinen Raum für sich hat. Also das ist uns total wichtig. Wir haben hier ein relativ kleines Häuschen. Natürlich könnten wir hier auch zu viert wohnen. Mhm. Aber es würde schon kuschelig werden. Ja, meine Freundin, die ist auch sehr musikalisch und hat Gitarren und Traum von einem Musikzimmer und so. Und das, man will da natürlich auch, dass der andere auch die Möglichkeit hat, sich hier zu Hause zu fühlen und zu verwirklichen. Und da müssten wir auch am Haus noch ein bisschen was machen. Ja. Okay. Und von daher, wir reden darüber, es ist auf jeden Fall Thema, aber wir sagen auch, wir wollen nichts überstürzen und machen das langsam. Mhm.
Ja. Ja, klingt doch nach einem guten Plan, zumal ja zwei Kinder noch in den Plan irgendwie eingebacken werden müssen und für die ist das natürlich dann auch eine Riesenumstellung. Klasse, Marei. Du hast mir ganz viele tolle Sachen erzählt, also das ist ein schöner Einblick gewesen in ein in ein Leben, das ich nicht lebe, ne, von dem ich natürlich irgendwie eine Ahnung hatte und mit dem ich mich auch beschäftigt habe. Aber ich finde das immer sehr bereichernd, wirklich von einer Person, die dieses Leben lebt, als alleinerziehende Mama, das nochmal erzählt zu bekommen. Vielleicht hast du für unsere oder für meine HörerInnen noch eine Empfehlung, einen Tipp als alleinerziehende Mama oder auch als alleinerziehende lesbische Frau. Was ist so dein Profi? Tipp, wie sollte man mit Diskriminierung vielleicht auch umgehen?
Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man immer auf sich schaut. Also, dass man schaut, dass es einem selbst gut geht, weil nur wenn es mir gut geht, dann geht es meinen Kindern auch gut. Das ist ganz wichtig. Das musste ich mir auch am Anfang ganz oft sagen. Ich habe das auch eine lange Zeit sehr vernachlässigt, weil einfach so viel zu tun war, so viel Neues war. Das war am Anfang wirklich schwierig. Mittlerweile kriege ich das ganz gut hin. Mhm. Aber das ist wirklich unheimlich wichtig. Und auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann hol dir auch Hilfe. Also es ist ganz wichtig, um Hilfe zu bitten, nicht alleine irgendwie zu bleiben. Selbst wenn man jetzt keine familiäre Unterstützung hat oder von Freunden. Es gibt auch wirklich ganz viele gemeinnützige Organisationen, wo man sich Hilfe holen kann. Unterstützung. Es ist zwar tatsächlich ein bisschen schwierig, da immer die richtige Stelle zu finden, je nachdem, ob man jetzt in einer kleinen oder einer Großstadt wohnt. Bei uns war das auch ein bisschen schwierig. Oder auch beim Jugendamt, wenn es jetzt um Unterhalt geht oder so. Also es ist ganz wichtig, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Und einfach auch für sich zu sorgen.
Ja. Ja, ist gut, dass du das mit der Unterstützung nochmal erwähnst. Ich werde in die Shownotes zu dieser Episode noch ein paar Links reinpacken. Es werden wahrscheinlich nicht alle Stellen sein, an die man sich wenden kann, aber so die größten, die wichtigsten werde ich dort reinpacken. Mhm. Und wenn jemand von euch in einer ähnlichen Situation ist, wie Marei es vor ein paar Jahren war, dann könnt ihr da gerne direkt auf den Link klicken und ich hoffe, das hilft euch dann weiter. Gut, abschließend noch die wichtigste Frage. Was für eine Katze guckt ihr euch an? Wie sieht die aus?
Rot getigert.
Oh, so einen hatte ich auch.
Ja.
Schön. Ein Kater?
Also es ist wir gucken uns jetzt heute einen Wurf an.
Ach, ein Babykätzchen oder was?
Ja, ein Babykätzchen.
Ah, toll.
Ja. Ich dachte, für die Kinder ist es schon ganz gut, wenn die gemeinsam aufwachsen, wenn die noch kleiner sind und so mit uns zusammen. Also ich bin auch mit einer Katze aufgewachsen. Von daher finde ich das und die Große. Für die Große ist ein sehr, sehr großer Herzenswunsch.
Ja, das verstehe ich. Bei uns war das auch so, als wir hier in das Haus gezogen sind vor 2 Jahren, da war auch der Deal mit meiner Tochter, dass wir uns dann wieder eine Katze anschaffen. Also wir haben immer Katzen gehabt, aber als dann unser letzter Kater das Zeitliche gesegnet hatte und mein Sohn gerade frisch geboren war, da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal Katzenstopp und kümmern uns erstmal um die Menschen in unserem Leben. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Aber es war auch richtig schön, dann hier gemeinsam ins neue Haus einzuziehen, auch einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und dann erst ein und dann noch ein zweites neues vierbeiniges Familienmitglied aufzunehmen. Das fand ich auch sehr schön, auch für die Kinder. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei und ich erwarte Fotos.
Ja, auf jeden Fall.
Super.
Jetzt ist klar. Ja.
Ja, genau. Marei, ich danke dir für deine Offenheit. Das war ein super interessantes Gespräch und ja, für deine Zeit danke ich dir natürlich auch. Ich sende viele Grüße an deine Familie und wenn ihr, liebe HörerInnen, noch eine Frage habt oder eine Anmerkung zu dieser Episode, dann schreibt mir gerne über Instagram bei Gay Mom Talking Podcast. Mit Unterstrich geschrieben, nicht vergessen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Bis nächsten Monat. Tschüssi.